Erst hören wir Gottes Wort und dann haben wir allen Grund, ihn mit ganzem Herzen zu preisen, füreinander zu beten, einander zu dienen und was uns so noch kommt, in den Sinn kommt. Ich grüße euch alle ganz herzlich und ich freue mich, dass ich wieder hier sein kann und freue mich total auch auf die Predigt. Und es war auch gerade eine Steilvorlage mit den Bibelversen aus 1. Johannes 5 und die Reaktion, die unterschiedlichen Reaktionen drauf. Ich weiß genau, wie das ist. Und fühlst du dich als Sieger? Manche sagen Amen und manche sagen, nee, fühle ich mich überhaupt nicht. Und so ist es ganz normal. Aber noch ein kleiner Tipp, es ist nicht so wichtig, immer so wichtig, wie wir uns fühlen. Wichtiger sind die Tatsachen, auf denen wir stehen und denen wir leben. Stimmt es? Ich möchte noch einladen, auch für eine Veranstaltung, wer Lust hat, in 2 Wochen von 23. bis 25., das heißt vor diesem Global Gathering, machen wir ein E-Camp in Passau. Und wer Lust hat, da dabei zu sein, den lade ich ganz herzlich ein. Also nicht in Passau, sondern in Deckendorf. In Deckendorf. Aber Deckendorf ist ja nicht so weit weg. Also mit dem CCO, Costas und anderen Gemeinden. Und was ist so ein E-Camp? So ein E-Camp ist, dass wir uns zusammen treffen, dass wir uns motivieren lassen vom Heiligen Geist und miteinander Schritte gehen, um irgendwie uns frei zu schwimmen, Menschen für Jesus zu erreichen. Also gemeinsam ist es leichter und manchmal ist es auch einfacher in einer anderen Stadt, wo dich keiner so kennt, okay? Und einfach mal, wir wollen für Menschen beten, wir wollen mit Menschen über Jesus reden und vor allem auch trainiert werden selber, dass wir lernen, wie das geht. Und ihr könnt da gerne euch einklinken, sei es am Freitagabend, das ist dann der 23. oder am Samstag, einfach mit dazu stoßen und weil Deckendorf ist ja nicht so weit und das würde sich eigentlich lohnen, da mal vorbeizuschauen. Also ich würde mich freuen. Dieses Global Gathering ist echt was ganz Besonderes. Irgendwie spüre ich, ich finde das so Hammer. Jetzt hatten wir dieses Awakening Europe in Nürnberg. Jetzt haben wir die Holy Spirit Night war in München vor den Sommerferien. Und jetzt haben wir dieses Global Gathering mit Tausenden von Leuten in der Olympiahalle, auch in München. Gott ist irgendwas am Tun in Bayern. Ich finde das echt ermutigend. Und es war ja auch interessant, die haben da gebetet, das letzte war, glaube ich, in Jerusalem oder davor, und da war es in China, da war es in Japan und so. Und es sind immer, und es ist interessant, was Gott da tut auch. Wie ganze, also die Zeugnisse, die daraus hervorgehen, das ist jedes Mal begeistert mich das total. Also wie dann richtig ganz national und international auf einmal Dinge in Bewegung kommen. Zum Beispiel in China war es so, dass bei so einem Global Gathering dann alle Leiter dieser Hauskirchenbewegung in China, wo jeder einzelne Leiter für Millionen von Gläubigen steht, als erste Mal in ihrem Dienst alle zusammengekommen sind und gesagt haben, wir wollen zusammenarbeiten. Das hat so einen Impact gehabt auf das ganze Land. Das ist echt was Besonderes. Und die haben ja, die sind so ganz interessant unterwegs, hören einfach auf den Heiligen Geist und sagen, okay, was sollen wir tun? Und dann haben sie München aufs Herz bekommen und genau das Datum und haben gesagt, okay, wir wollen in die Olympiahalle. Aber wer weiß, dass man das ist nämlich vor einem Dreivierteljahr geplant worden, wer weiß, dass man die Olympiahalle nicht einfach in einem Dreivierteljahr kriegt? Das ist unmöglich eigentlich. Und haben sie gesagt, nee, wir wollen da zu dieser Zeit rein. Was passiert ist, dass die Halle war schon gebucht. Und dann ist genau an diesen Tagen 2 Konzerte abgesagt worden und ausgefallen. Auf einmal wurde sie frei. Und weil die anderen Schaden, wie sagt man da, also Ersatz zahlen müssen, haben sie die Halle nur um 1/2 Preis bekommen. Sind jetzt drin für die paar Tage und können Jesus anbeten. Ist das nicht cool? Also, Gott öffnet Türen. Ja. Ich möchte über was sprechen oder dass wir uns was zusammen anschauen. Wie stellst du dir dein ideales Leben vor? Also es gibt sehr unterschiedliche Vorstellungen von Leuten. In der Gesellschaft normalerweise ist es so, das ideale Leben ist möglichst wenig Schwierigkeiten, viel Kohle. Am besten, du musst nicht mehr Auto fahren, hast einen Chauffeur. Nicht mehr arbeiten. Helft mir, was noch? Was stellt man sich so vor? Gesund sein. Das ist ganz, ganz, ganz wichtig. Warum lesen Leute so gern so Illustrierte und beschäftigen sich mit Leuten, die einfach so ein Leben haben, was sie auch gerne vielleicht leben würden oder so? Ich möchte euch sagen, von Gott weiß nie, oder andersrum, bei Gott sieht ein ideales Leben anders aus. Völlig anders aus. Und es ist so wichtig, dass wir das wissen. Schon ganz am Anfang schuf Gott den Menschen. Der Mensch hatte die perfekte Beziehung zu Gott. Einfach in der Gegenwart Gottes. Und er lebte im Paradies. Okay, ist auch das perfekte Leben im Paradies. Im Garten Eden. Und Gott sagt: Seid fruchtbar, vermehrt euch, macht euch die Erde untertan und herrscht über alles. Und das ist interessant, weil selbst ganz, ganz, ganz am Anfang hat Gott den Menschen gleich eine Riesenherausforderung gegeben. Ein Riesenauftrag. Etwas, was eigentlich zu groß war für das Denken von Adam und Eva. Die ganze Erde bevölkern, euch untertan machen, herrschen. Und dann setzt er den Menschen in den Garten und sagt: Hey, und hier hast du den Garten, den kannst du bebauen, den kannst du bewahren, hier kannst du mal arbeiten. Anscheinend hat Gott von vornherein in unser Leben Herausforderungen, Arbeit und solche Dinge mit eingebaut. Von Anfang an. Und von Anfang an war erstmal ein perfekter Zustand. Stimmt es? Ich behaupte einfach mal, ein göttliches Leben sieht nie so aus, dass es keine Herausforderungen hat. Ein göttliches Leben sieht nie so aus, dass wir nicht richtig was zu tun haben und auch Dinge überwinden müssen. Sondern ein göttliches Leben ist voll davon. Und darüber möchte ich gerne ein bisschen sprechen, okay? Und wie wir mit den Dingen umgehen. Und in Jakobusbrief Kapitel 1 lesen wir mal so einen Text. Jakobus 1. Den schmeißen wir an die Wand. Sonst lese ich ihn einfach mal vor. Ah, schon da. Da steht, Vers 2 ist es. Seht es als einen ganz besonderen Grund zur Freude an, meine Geschwister, wenn ihr Prüfungen verschiedenster Art durchmachen müsst. Ihr wisst doch, wenn euer Glaube erprobt wird und sich bewährt, bringt das Standhaftigkeit hervor. Und durch die Standhaftigkeit soll das Gute, das in eurem Leben begonnen hat, zur Vollendung kommen. Dann werdet ihr vollkommen und makellos sein und es wird euch an nichts mehr fehlen. Wenn es aber einem von euch an Weisheit fehlt, bittet Gott darum und sie wird ihm gegeben werden. Denn Gott gibt allen gern und macht dem, der ihn bittet, keine Vorhaltungen. Ja, also da geht es um Herausforderungen, um Prüfungen, um schwierige Situationen, um Dinge, die nicht einfach sind. Die es übrigens jeden Tag neu gibt, habe ich festgestellt. Und Jesus hat das auch schon gesagt. Er hat gesagt: Hey, macht euch keine Sorgen um morgen, okay? Weil heute gibt es schon genügend Herausforderungen. Und anscheinend war es bei Jesus auch so. Und schaut euch mal das Leben von Jesus an. Das ist die eine Seite. Aber zu jeder Herausforderung, zu jeder Prüfung, zu jedem Ding, was schwierig ist in unserem Leben, steht was anderes gegenüber. Nämlich Gottes Wege, Gottes Perspektive, seine Weisheit. Und zu der haben wir Zugang. zu dieser Weisheit Gottes. Das Schöne ist, dass wenn wir Dinge überwunden haben und in dem Ganzen drin leben, dann haben wir irgendwann keinen Mangel mehr, steht in diesem Text. Dann geht es uns richtig gut. Dann haben wir irgendwas für unser Leben bekommen, was wir vorher nicht hatten. Ich behaupte einfach mal, dass in jeder Schwierigkeit, in jeder Herausforderung ein riesiger Schatz drin liegt. In jedem Ding, was nicht so ist, wie wir uns vorstellen, steckt was drin, wo wir danach besser dastehen können als je zuvor. Und es wäre jetzt interessant, sich mal in kleinen Gruppen zusammenzusetzen und von jedem zu hören, was er gerade alles so durchmacht, was er lebt und was er schon alles erlebt hat. Ich glaube, es wird uns enorm bereichern. Es wäre auch interessant, mal die Geschichte der Gemeinde durchzugehen und mal zu schauen, was die Gemeinde schon alles erlebt hat, durchgemacht hat und wie Gott sie durchgeführt hat. Es wird uns enorm bereichern. Und auch in unserem Leben. Zum Beispiel, wir haben momentan mit eines unserer Kinder ein bisschen Herausforderungen. Und ich merke, wie diese Herausforderung die beste Schule ist für mein Leben. Das ist so interessant. Am Anfang habe ich immer gebetet und habe gesagt, Gott, löse die Situation, mach da was und so weiter. Inzwischen ist es so, dass Gott, wie wenn Gott zu mir sagt, hey Martin, nimm doch mal die Situation als eine herrliche Gelegenheit, dass du lernst, was du lernen musst. Als eine Art Schule. Wenn alles nur einfach wäre, würden wir viele Dinge nicht lernen. Das ist übrigens von Anfang an so. Erinnere dich mal daran, wie du Fahrradfahren gelernt hast. Erinnere dich mal daran, wie du in der Schule Dinge gelernt hast. Erinnere dich mal daran, gib mir noch ein gutes Beispiel. Was lernt man nur durch Mühe? Schwimmen. Wie du schwimmen gelernt hast, hast du da eine besondere Geschichte dahinter? Bist du untergegangen, einer hat dich gerettet. Okay, schwimmen gelernt. Und dann nimmt uns Gott hinein in seine Schule. Und dann werden oft die Dinge daraus geboren, die Bedeutung haben für unser ganzes Leben, die wir einfach brauchen. Die größten Schätze sind da zu heben, wo es herausfordernd ist. Wisst ihr, an Menschen erinnert man sich in der Regel nur, entweder weil sie Probleme verursacht haben, und zwar Riesenprobleme, wenn man sich lange an sie erinnert, oder weil sie Probleme gelöst haben. Die bekannten Menschen, die wir kennen, die meisten kennen wir nur, entweder weil sie Probleme verursacht haben, und riesen Schaden angerichtet haben oder weil sie Probleme gelöst haben. Und ich glaube, du willst jemand sein, an den sich die Leute erinnern, weil er Probleme gelöst hat. Stimmt es? Weil er Dinge überwunden hat. Weil er anders mit Dingen umgegangen ist. Die Bibel ist voll von solchen Menschen. Ich habe gestern gelesen über Gideon. Gideon, ihr könnt es nachlesen im Buch der Richter, da waren die Midianiter, die immer das Land überfallen haben, die immer eingefallen sind nach Israel. Und immer zur Zeit der Ernte. Das heißt, die haben das ganze Jahr geschuftet und gearbeitet und ihre Felder bestellt. Und immer, wenn dann die Ernte eingefahren war, kamen die Midianiter und haben alles geraubt. Der Gideon hat sich deswegen versteckt in seiner Kelter. Da, wo man normalerweise Wein macht, hat er das Getreide gedroschen, damit er sicher ist, damit es versteckt ist. Keiner ihn mehr sieht. Du kannst vor Problemen davonlaufen. Du kannst dich vor Problemen verstecken, vor Herausforderungen, okay? Du kannst irgendwelche menschlichen Lösungen suchen, aber es gibt eine göttliche Lösung immer in der Sache. Und dann erscheint ihm Gott, ein Engel, und sagt: Hey Gideon, was machst du da? Ich sag's einfach mal auf moderne Bibeldeutsch, okay? Und Gideon sagt: Hey, das siehst du hier, ich habe Angst vor meinen Feinden, ich habe mich versteckt, ich tue da hier mein Getreide in Sicherheit bringen. Und der Engel sagt zu ihm: Gideon, du bist ein streitbarer Held, du bist ein Sieger. Steh auf, tret in das hinein, wozu du eigentlich berufen bist, weil ich möchte, dass durch dich die Feinde besiegt werden. Und ich bin übrigens mit dir, sagt Gott. Ich werde mit dir sein. Und ich werde die Feinde in deine Hand geben. Und wisst ihr, damit fängt alles an. Wie siehst du dich? Siehst du dich als ein Opfer? Ich kenne das so gut, wenn du in Situationen bist, die schwierig sind. Du siehst dich so schnell als ein Opfer. Das können finanzielle Dinge sein. Das können krankheitsmäßige Dinge sein. Das können Konflikte sein, in denen du steckst. Das können Dinge sein, die du siehst und die sind nicht in Ordnung und du denkst, oh, ist ja alles blöd oder so. Ja? Wie siehst du dich? Es können Beziehungen sein. Der Engel sagt zu Gideon: Hey, du bist ein streitbarer Held. Du bist nicht irgendjemand. Gideon sagt: Ja, aber ich komme aus dem kleinsten Stamm, ich bin der Kleinste, ich bin der und so weiter und so fort. Gott sagt: Hey, identifiziere dich nicht über deine Herkunft, sondern identifiziere dich über das, was ich von dir denke. Und dann steht Gideon auf und sagt: Gott, in der Vergangenheit hast du Wunder getan. Ich erlebe überhaupt nichts mehr mit dir. Und dann tut Gott sofort ein Wunder in seinem Leben. Er gibt ihm ein Zeichen. Gott zeigt ihm: Hey, ich bin wirklich Gott. Da wird was verbrannt, so ein Speis und Opfer, was er bringt, und vom Himmel her verbrannt. Und Gideon merkt: Wow, Gott meint es echt ernst. Gott ist mit mir. Gott möchte echt wirklich durch mich was tun. Und er baut ihm Gott einen Altar und sagt: Der Herr ist Friede. Friede bedeutet das Wort Shalom. Alles kommt in Ordnung. Das Wort Shalom bedeutet bei Gott umfassende Sicherheit, Wiederherstellung, Heilung, Befreiung, Versorgung. Alles, was wir so brauchen, ist in diesem Begriff drin. Und Gideon sagt: Ah, Gott ist es, der es tun wird. Und dann könnt ihr die Geschichte weiterlesen, wie Gideon und Israel Siege erringt. Wie gehen wir denn mit Dingen um? Jakobusbrief sagt als allererstes: Freut euch. Das ist so krass. Schau mal, wenn Dinge in deinem Leben sind, die herausfordernd sind, Gott gibt dir ein Rezept und sagt: Fang mal an, dich zu freuen. Weil du weißt, das ist eine Gelegenheit, wo du am Ende besser dastehst als vorher. Wir waren mal auf einer Freizeit und es war so eine Art Gemeindefreizeit und es war eine schöne Sache und irgendwann war es nicht mehr schön, weil einer nach dem anderen wurde krank. Also einer wurde krank, hat alle anderen angesteckt und über die Hälfte der Freizeit war krank. Und das ist total dumm, wenn du eine gute Zeit miteinander verbringen willst. Und wisst ihr, warum so viele krank wurden? Weil eine Frau aus der Freizeit, und das könnten wir alle sein, weil wir alle kennen das, gesagt hat: Boah, der hat diese Krankheit. Und das ist eine ansteckende Krankheit. Und der hat die jetzt. Und wir werden auch alle krank werden. Und was ist passiert? Die halbe Freizeit wurde krank. Weil alle gesagt haben: Oh ja, der hat diese Freizeit, ich werde vielleicht auch krank. Kennt ihr sowas? Und es war wirklich so, die halbe Freizeit lag da und man konnte nichts mehr machen. Und es war jetzt nicht todkrank oder so, aber es war halt einfach so Fieber, Grippe, Zeug. Und was machst du in so einer Situation? Du hättest jetzt verschiedene Möglichkeiten, okay? Du könntest zur Apotheke fahren und ganz viel einkaufen für, oder sonst irgendwas und nichts gegen Medikamente, aber das ist nicht der erste Weg. Der Jakobusbrief gibt uns einen Tipp und sagt, freut euch. Freut euch. Warum können wir uns immer freuen? Weil Gott sich an uns freut. Das ist schon Grund genug. Zweitens, der Jakobusbrief sagt, weil ihr wisst, Gott schafft einen guten Ausgang. Das ist auch ein Grund. Und ich weiß noch, wie wir dann aufgestanden sind als Leiterschaft und angefangen haben, Gott beim Wort zu nehmen. Und angefangen haben, zum Beispiel haben wir auch mal über die Zeit hinweg immer wieder als Gemeinde ultra schlechte Presse bekommen oder sowas. Also da kamen Artikel rein, so ungefähr die letzte Sekte und überhaupt und so weiter. Und überall war es bekannt. Wir haben uns entschieden, immer wenn sowas kommt, wir freuen uns. Immer wenn sowas kommt, haben wir gesagt, wir machen einen Freudentanz und danken Jesus und sagen, ja, danke, 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 dass wir würdig erachtet werden, dass wir das auch mal, dass Jesus sagt, was nützt es euch, wenn alle gut über euch reden? Er sagt, freut euch, weil andere vorher, haben sie genau das Gleiche gemacht. Freude verwandelt die Perspektive. Freude macht was irgendwie im Herzen. Freude lässt dich Dinge anders sehen. Und auf dieser Freizeit haben wir das auch gemacht. Als Leiterschaft. Und dann, am nächsten Tag haben wir alle zusammengetrommelt, soweit sie kommen konnten, und haben gesagt, Leute, was ist denn hier eigentlich passiert? Einer wurde krank, ja, dann ging das Gerücht um, wir werden alle krank, auf einmal sind so viele krank. Was sagt denn eigentlich Gott? Was ist denn Gottes Antwort in diese Situation? Weil ich sag dir, in jeder Situation, in jeder Herausforderung ist Gottes Gegenwart. Immer. Das zieht's schier magisch an. Gott liebt es, in dem drin zu sein, wo die Dinge noch nicht so okay sind. Der liebt es. Da ist seine Gegenwart oft näher als bei allem anderen. Und wir haben gesagt, hey, wem glauben wir eigentlich? Und ihr ahnt schon, was passiert ist. Wir haben dann für alle gebetet und dann wurden alle am gleichen Tag geheilt. Alle. Bis auf eine Person. Die wurde dann auch noch gesund. Aber in einem Ding hat Gott den Spieß rumgedreht und wir konnten unsere ganze Freizeit weiterführen. Und das ist das Spannungsfeld, in dem wir stehen. Worauf schauen wir? Wie gehen wir mit Dingen um, die wir sehen, die uns vielleicht das Leben schwer machen, die herausfordernd sind? Freut euch. Meine Frau und ich, wir haben uns wirklich in den letzten Wochen, Monaten und eigentlich jetzt schon Jahren ganz oft dazu entschieden. Ganz oft. Dass wir sagen, Gott, wir lassen uns doch jetzt die Freude nicht rauben. Dafür ist das Leben viel zu schön. Und dafür bist du viel zu gut. Und übrigens, da gibt es immer die Weisheit Gottes in der Situation. Weisheit bedeutet nicht viel Wissen. Weisheit bedeutet Gottes Wege kennen. Weisheit bedeutet, richtig die Dinge zu tun. Auf die richtige, in dem Fall göttliche Art und Weise. Warum war Salomo so bekannt in der ganzen Welt? Wegen seiner Weisheit. Von überall her kamen die Leute. Übrigens, das Evangelium wird nicht nur verkündigt durch Wort und durch Zeichen und Wunder, sondern es wird auch verkündigt, weil die Leute die Weisheit sehen, mit der wir umgehen mit Dingen. Dann kommen Leute und suchen uns. Ich war vor einem Monat in einer Einrichtung, die sich kümmert um Familien, um Kinder und so weiter und so fort. Und es ist eine christliche Einrichtung. Und da habe ich mit dem Leiter dieser Einrichtung geredet. Und er hat gesagt, ja, jetzt gleich kommt ein Kind zu mir. 11 Jahre alt und war öfters im Gefängnis, als wie er alt ist. Also mehr als 11 Mal schon im Gefängnis, obwohl er erst 11 Jahre alt ist. Also ich würde einfach mal sagen, total kaputtes Kind. Und die Stadt dort schickt dieses Kind in diese Einrichtung, weil sie sagt, wir können dem Kind nicht mehr helfen, aber die können Leuten helfen. Und es ist eine christliche Einrichtung mit viel Gebet, mit viel auch vom Himmel her hören, wie gehen wir mit Dingen um, mit Gottes Weisheit. Und weil in jeder Situation, auch für so ein Kind erst recht, ist Gottes Gegenwart da und seine Weisheit und seine Hilfe und seine Lösungen und seine Heilung und seine Wiederherstellung. Wer weiß, wozu Gott dich gerufen hat? Wer weiß, was du alles hervorbringst aus deinem Leben? An Dingen, die vielleicht noch keiner so hervorgebracht hat. Weil nur durch Herausforderungen bringen wir Dinge hervor, die noch nie jemand hervorgebracht hat. Da liegen Schätze drin. In jeder Herausforderung, in jedem Problem, in jeder Schwierigkeit, in jedem Ding, auch als Gemeinden. Wir haben das so oft erlebt in der Vergangenheit. Immer wenn Herausforderungen waren in der Gemeinde, wir Gott gesucht haben, hat er uns gute Lösungen geschenkt und danach standen wir besser da als vorher. Weil da liegen Schätze drin, die zu heben sind. Warum steht im Kolosserbrief Kapitel 2, Vers 3, alle Schätze der Weisheit und Erkenntnis sind in Jesus Christus verborgen. Wir müssen sie nur heben. Und das ist das Zweite, was der Jakobusbrief sagt, habt Geduld. Wir haben mal Gold gesucht, probiert, als wir in Kalifornien waren. Da waren halt die Goldgräber und da machen die Leute das. Und wir haben Leute gesehen, wie sie Gold suchen und die haben auch was gefunden. Das macht dich natürlich total heiß. Also haben wir uns eine Goldwäscherpfanne gekauft und sind da an so einen River gegangen und haben einfach mal Gold gewaschen. Bei mir war es bald zu Ende. Also so nach einer Stunde habe ich es aufgegeben, weil ich habe einfach nichts gefunden. Aber da war einer mit dabei. Wir sind dann kicken gegangen, also Fußball spielen, und haben die anderen weiter Gold suchen lassen. Aber da war einer dabei, der blieb dran und der hat tatsächlich Gold gefunden. Aber irgendwann kam er an und sagt, schaut mal. Und da hat er so ein Mini-Nugget gehabt. Also davon ist er jetzt auch nicht reich geworden, aber er hat was gefunden. Und weißt du, oft musst du ganz viel Schutt abtragen und Zeug abtragen, damit du das Eigentliche findest, was da drin ist. Ich behaupte einfach mal, in jeder Situation gibt es Gottes Lösung. Und die ist nicht immer sofort instantmäßig zu haben. Manchmal musst du dranbleiben, manchmal im Wort Gottes suchen, Tag und Nacht, ja, bis du die Schätze Gottes und seine Gedanken hebst und das Nugget findest in deiner Situation, das den Unterschied macht. Und ich glaube, dazu ruft uns Gott auf, so eine Haltung zu haben. Deswegen sagt der Jakobusbrief, freut euch und habt Geduld. Und sucht Gottes Weisheit. Bittet Gott um seine Weisheit, um seine Wege. Schaut mal, die Kirchengeschichte wäre so anders verlaufen. Wir würden alle nicht hier sitzen. Hätte es nicht weise Entscheidungen gegeben. Zum Beispiel ein Apostelkonzil in Apostelgeschichte 15, da ging es darum, ob sich die Heiden, das sind solche wie wir, beschneiden lassen müssen oder nicht. Damit sie gerettet werden und dass sie das Gesetz halten müssen. Ich bin so froh, dass sie sich so entschieden haben, dass wir uns nicht beschneiden lassen müssen, okay? Und das war eine große Krise in der Gemeinde. Da waren heftigste Konflikte in einer Gemeinde. Und dann haben sie Gott gesucht und seine Weisheit gesucht und das Wort Gottes studiert und haben die Propheten studiert und haben geschaut, was steht denn im Wort Gottes drin und haben danach gesucht und haben verschiedenste Seiten gehört und so weiter und so fort. Und dann haben sie gesagt, das und das ist das, was das Wort Gottes sagt. Und dann kommen alttestamentliche Stellen, dass Gott aus allen Nationen die Menschen rufen wird und so weiter und so fort. Und die Hütte Davids wieder neu aufgerichtet wird und so weiter. Und daraus schlossen sie, nee, der Glaube an Jesus reicht. Es gibt so ein paar Dinge, wie es gut ist und richtig ist, miteinander umzugehen und mit den Juden auch umzugehen. Aber der Glaube an Jesus ist genug. Und das war ein Prozess, wo sie gewusst haben, hier gibt es keine menschlichen Lösungen. Hier brauchen wir eine göttliche Lösung und die ist da. Die ist im unsichtbaren Raum schon vorhanden. Und dann können sie später schreiben, es hat dem Heiligen Geist und uns gut geschienen, diese Entscheidung zu treffen. Und so ist es auch in deinem Leben. da gibt es Dinge, wo Gott sagt, so und so wäre es gut. Das wäre jetzt richtig. Mach's so. Aber das kriegst du nicht sofort oftmals. Oftmals musst du beten, musst Gott suchen, musst auf ihn hören, ins Wort Gottes schauen. Ungefähr vor einem Jahr war ich wo in einer Gemeinde und da war auch eine heftige Konfliktsituation. War richtig schwierig. Und das hat mich echt umgetrieben. Und irgendwie bin ich da mit reingeraten. Und dann habe ich mit meiner Frau, mit Betty, drüber geredet und gesagt, ich habe keine Ahnung, was machen wir? Null. Und dann habe ich gesagt, komm, jetzt beten wir. Und wir haben Gott gesucht und seine Stimme gesucht, sein Herz gesucht. Und auf einmal hatte ich ein Bild vor Augen. Und ich bin nicht jemand, der ständig immer nur so Bilder hat und Träume und so. Aber ich sah wie ein Bild. Und ich kann es euch heute noch beschreiben. Mache ich jetzt nicht, weil das so... Aber ich sah ganz detailliert ein Bild. Und dann kam für das Bild auch sofort irgendwie eine Auslegung. Und ich habe dieses Bild genommen. Und bei der nächsten Gelegenheit, wo ich diese Leute getroffen habe, bin ich zu ihnen hin und habe gesagt, schaut mal, ich habe da was ich euch vorschlagen möchte. Könnte es sein, dass Gott das und das und das will? Und habe es ihnen einfach beschrieben. Und die haben das voll angenommen. Und daraufhin ist Lösung hineingekommen. Und das Ding gelöst worden, dieser Konflikt. Und Dinge haben wieder Fahrt aufgenommen. Und ich glaube, das wäre menschlich nicht möglich gewesen. Es war einfach Gottes Weisheit in der Situation. Für deine Situation, zu jedem Herausforderung, gibt es Gottes Weisheit. Zu jeder Situation, die schwierig ist, auch in unserem Land übrigens, auch zum Beispiel diese ganze Flüchtlingssituation oder all diese Dinge, es gibt Gottes Weisheit. Es gibt Gottes Wege. Es gibt Gottes Lösungen. Es gibt Gottes Perspektive. Und daraus können Dinge sich entwickeln, die besser sind, als wie es je zuvor war. Da glaube ich ganz fest dran. In jedem Ding liegt eine große Chance drin. Wir müssen sie nur entdecken, finden. In jeder Krankheit, glaube ich, liegt eine große Chance auch drin, dass Gott zum Zug kommt. Irgendwas drin. Manchmal gibt es Dinge, die dauern, glaube ich, wirklich lange, bis es wirklich durchbricht. Manchmal nimmt uns Gott in eine Schule, damit wir überhaupt dahin kommen, wo er uns haben will. Damit wir überhaupt in der Lage sind, das zu tun, wozu er uns gerufen hat. Oftmals sind die größten Herausforderungen genau da, wo unsere Berufung ist. Genau da. Genau da, wo Gott eigentlich will, dass wir drin leben und dafür geschaffen sind. Genau da sind die größten Hindernisse oftmals. Das ist so. Da könnte ich ein Lied davon singen, von meinem Leben. Jemand hat mal gesagt, die Hunde der Hölle bellen am lautesten vor der Tür deiner Berufung. So, wenn du Bereiche in deinem Leben hast, wo es ganz besonders hart ist, vielleicht will Gott genau da dich in Zukunft gebrauchen. Weil da lernst du Dinge, da wächst du dran, damit du das tun kannst, wozu Gott dich eigentlich gerufen hat. Das ist interessant. Jetzt bin ich ein bisschen abgekommen hier. Und das dafür haben sie so viele biblische Modelle auch. Eins ist zum Beispiel unser lieber Abraham. Gott hat zu ihm gesagt, du wirst ein Kind bekommen. Die Berufung Abrahams war, ein ganzes Volk hervorzubringen. Hier auf der Gemeinde liegt eine Berufung, die viel, 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 viel größer ist als das, was wir gerade sehen. Gottes Gedanken, Gottes Auftrag, Gottes Vision ist so viel größer. Aber Gott nimmt uns auch oft in die Schule oder er traut uns zu, gibt uns Dinge, mit denen wir vorangehen sollen. Und wir gehen durch Prozesse durch, Wenn wir durch die nicht durchgehen würden, würden wir nie in der Lage sein, das zu tun, wozu uns Gott eigentlich gerufen hat. Und Abraham, ich meine, im Römer 4 seht ihr, der sah sich an, der sah seine Frau an und er wusste, nichts geht mehr. 100 Jahre alt und so. Aber er glaubte Gott. Gott hat zu ihm gesagt, du wirst ein Vater vieler Völker werden. Er gab Gott die Ehre. Er fing an, Gott zu preisen für das, was er tun wird. Obwohl es noch nicht sichtbar war und menschlich unmöglich war. Und er hielt seinen Isaak in der Hand. Es gibt einen Mann, er hat ein Buch geschrieben, ein missionswissenschaftliches Buch. Und das hat die Runde gemacht, auch in den ganzen Missionsbereich. Und das Buch heißt Das Friedenskind. Ich weiß nicht, ob ihr das von dem gehört habt. Das ist Don Richardson. Der war Missionar irgendwo in einem, ich hoffe, dass ich es noch gut zusammenbekomme, in irgendeinem Kannibalenstamm. Und wisst ihr zum Beispiel, er hat ihnen das Evangelium erzählt. Und wisst ihr, wer der Größte war für diese Leute dort? Die herausragende Figur. Judas Iskariot. Den fanden sie toll, weil der hat Jesus verraten. Weil dort in diesem Stamm ging es wirklich darum, Diebe und Verräter und so, das, also den anderen zu verraten und solche Sachen zu machen, ist das Größte. Wie in aller Welt erreichst du so einen Stamm mit dem Evangelium? Das hat er sich auch gefragt. Die wollten eigentlich aufgeben, aber sie suchten Gott, sie beteten, sie blieben dran. Es ist echt interessant, dieses Buch mal zu lesen. Und dann kam eines Tages, und zwar hatten die so einen, mit ihren Nachbarstämmen, wo sie sich bekriegt haben, hatten die so einen Brauch oder ein Ritual. Nämlich, es wurde immer wieder ein Baby, ein neugeborenes Baby, an den anderen Stamm gegeben. Damit dieses Baby dort aufwächst und dort lebt. Und dieses Baby nannten sie das Friedenskind. Und solange dieses Kind und diese da gelebt hat in dem anderen Stamm, konnten sie Frieden halten miteinander. Und in dem Moment, als unser Missionsehepaar das gesehen hat, wussten sie, was der Schlüssel ist zum Herzen von diesen Menschen. Und haben dann angefangen zu erzählen von dem Friedenskind, das Gott gegeben hat. Und was er uns gegeben hat. Und wie Gott Frieden gemacht hat. Und jeder, der dieses Kind aufnimmt, Jesus aufnimmt, Frieden hat mit Gott und gerettet wird und so weiter. Und daraufhin kamen viele, viele, viele von diesen Stämmen zum Glauben. Und es gab einen Durchbruch. Und so ist in jeder Situation Gottes Weisheit. Irgendeinen Schlüssel gibt es. Irgendwas von Gott in jeder Situation. Auch zum Erreichen deiner Welt. Da, wo Gott dich hingesetzt hat mit dem Evangelium. Da gibt es die Perspektive Gottes. Die Seite Gottes. Wir müssen sie nur rausbekommen. Und es braucht eben manchmal auch ein bisschen. Und sei nicht zufrieden mit Lösungen, die Gottes Wort widersprechen. Wir sind da so schnell dabei. Saul, David hätte Saul so leicht umbringen können an mehreren Stellen. Er wusste, das werde ich nicht machen. Ja, ich werde mich nicht selber zum König machen. Wenn, dann macht Gott das. Wir müssen so aufpassen, dass wir auch die Waffenstillstandsangebote des Feindes nicht annehmen. Sondern sagen, nee, ich möchte göttliche Lösungen. Ich möchte Gottes Gedanken in dem Ganzen drin. Die Perspektive Gottes hat ganz viel zu tun, damit hat es ganz viel zu tun. Die Bibel sagt, sinnt auf das, was oben ist. Oder habt die Gedanken von Jesus. Betty hatte mal einen Traum, wo wir so Entscheidungen zu treffen hatten, wo wir von Stuttgart hierher gezogen sind. Und es war nicht leicht. Und dann hatte sie einen Traum. Weil Gott ist einfach gut. Sie hat einen Traum, wie Jesus sie hochhebt. Und auf seinen Arm nimmt. Und Jesus war ganz groß. Und ich glaube, Jesus ist auch ganz groß. Und er hielt sie so im Arm. Und weißt du, das ist so ein Unterschied, ob du hier unten bist oder ob du oben auf dem Berggipfel zum Beispiel bist. Da siehst du die Welt anders, oder? Oder wenn du im Flugzeug sitzt. Irgendwie, du siehst, du kriegst eine andere Perspektive. Und dann zeigte ihr Jesus aus seiner Perspektive, wie groß der Abstand ist zwischen Stuttgart, wo momentan drei unserer Kinder leben, und hier in Bayern. Und es war auf einmal alles so ganz klein. Und zeigte ihr einfach sein Reich, seine Herrschaft. Und wie er überall in Kontrolle ist. Ob da oder da oder da. Und zwar an jedem Ort gleichzeitig. Und es hat geholfen, eine Entscheidung zu treffen und zu sagen, komm, wir ziehen hierher. Weil wir wussten, Gott ist in Kontrolle da, er hat eine ganz andere Perspektive und du kannst mit Dingen ganz anders umgehen und Gott sieht die Dinge nochmal ganz anders und eigentlich so weit weg ist es ja eigentlich auch nicht und Jesus ist überall da. Und das ist einfach ein Beispiel dafür, wie die Perspektive alles verändern kann. In jeder Situation. Einfach Gottes Perspektive zu bekommen. Und ich glaube, das möchte Gott tun. Immer wieder ganz neu uns an der Hand nehmen und seine Perspektive zeigen, wie er Dinge sieht, wie er Dinge beurteilt, wie er über Dinge denkt. Schaut mal, als Jesus gesagt hat, ich werde gekreuzigt werden und sie werden mich töten und so weiter und so fort, da ist unser lieber Petrus ausgerastet und hat gesagt, das soll dir nicht widerfahren, auf keinen Fall. Jesus sagt zu ihm ziemlich harte Worte und sagt, Satan, geh hinter mich. Du denkst nicht auf das, was Gottes ist, sondern was der Menschen ist. Du denkst hier gerade nicht göttliche Gedanken, du denkst menschliche Gedanken. Menschlich gesehen kann man Petrus gut verstehen. Also ich meine, ist doch klar, wer will schon, dass sein bester Freund gekreuzigt wird und getötet wird und so weiter und so fort. Wer will das schon? Aber es war ja die Bestimmung von Jesus, sein Leben zu geben am Kreuz. Und Petrus hat auf einer ganz falschen Ebene gedacht. So vieles hat mit unseren Gedanken zu tun. Und da war eine andere Frau, Maria von Bethanien. Die war die Frau, die zu Jesus kam und mit ultra teurem Salböl, also ein ganzes Jahresgehalt war dieses Salböl wert, ihn gesalbt hat. Und Jesus hat gesagt, was sie da getan hat, hat sie für mich getan, weil sie wusste, dass ich sterben werde und sie hat es zu meinem Begräbnis getan. Und die Frau, die hat es geblickt und hat ganz anders gehandelt. Und es hängt immer davon ab, was für eine Perspektive ich habe, wie ich Dinge sehe, wie ich mit Dingen umgehe. Manchmal lässt Gott ganz bewusst Dinge zu, um uns in seine Schule zu nehmen. Manchmal lässt Gott ganz bewusst Dinge zu, dass wir lernen, seine Gedanken zu denken und seine Perspektive zu haben. Aber, und das ist jetzt so wichtig, im Jakobusbrief, Kapitel 1, Vers 15 steht, wenn jemand versucht wird, er soll niemals sagen, er wird von Gott versucht, weil Gott versucht niemand. Und Vers 17 steht, jede gute Gabe und jedes vollkommene Geschenk kommt vom Vater des Lichts herab. Von ihm kommt nur Gutes. Das ist so wichtig. Wenn du nicht weißt, Gott ist immer gut und er ist immer besser, als wie du überhaupt denkst, könntest du nämlich hineinkommen in so ein blödes Denken, ja, diese Krankheit schickt Gott mir vielleicht, um mir ganz viel zu lehren. Das ist totaler Mist. Das ist nicht auf der Höhe des Wortes Gottes, sondern diese Krankheit ist dazu da, damit Gott darin verherrlicht wird, sagt Jesus. Diese Herausforderung ist dazu da, zum Beispiel bei Lazarus, wo er tot war, kommt die Maria und sagt, Herr, wenn du da gewesen wärst, dann wäre er nicht gestorben. Klagt Gott an. Jesus sagt, wenn du glaubst, wirst du die Herrlichkeit Gottes sehen. Das ist Gottes Antwort. der Blindgeborene in Johannes 9, da sagen sie, ja, wer ist schuld, dass der jetzt blind ist? Wer hat gesündigt? Er oder seine Eltern oder warum ist er jetzt blind? Jesus sagt, vergesst diesen ganzen Schrott und dieses Denken. Der ist blind, damit er jetzt Gottes Hilfe erlebt. Basta, Amen, weil Gott ist gut. Und da merken wir, das ist so ein Schlachtfeld in unseren Gedanken und in unseren, auch von unserer Lehre her und Theologie her und so weiter. Gott ist gut. Und er ist immer gut. Und erst wenn ich daran glaube, dass Gott richtig gut ist und dass er immer eine gute Lösung und gute Gedanken hat, erst dann werde ich mich aufmachen und die guten Lösungen Gottes suchen. Vorher nicht. Und erst dann stehe ich auf und sage, nee, hier haben wir was, eine Herausforderung, die Gott mir gegeben hat oder die Gott mir zutraut, so rum, die Gott mir zutraut und in der Gott drin ist und der Gott gute Lösungen hat. Weil das perfekte Leben mit Gott sieht eben nicht so aus, dass es keine Herausforderung gibt. Es sieht nicht so aus, dass wir nicht was zu überwinden haben, im Gegenteil. Er hat es von Anfang an reingelegt. Aber zu jedem Ding, was da ist, gibt es Gottes Weisheit. Und wir sind alle dazu gerufen, aufzustehen und es für uns anzunehmen. Jeder Einzelne. Und das macht Spaß. Also, nicht immer nur Spaßfaktor, aber letztendlich ist es das, was unser Leben voranbringt. Vielleicht mehr als alles andere. Dann in Epheserbrief Kapitel 3, Vers 10 steht, er hat der Gemeinde, durch die Gemeinde soll Gottes vielfältige Weisheit sichtbar werden, sogar den unsichtbaren Mächten. Dann wird durch die Gemeinde, durch uns, wird Gottes Weisheit sichtbar. Sogar in der unsichtbaren Welt. Dass sogar Engel staunen, ja? Und die Mächte der Finsternis denken, wow, was ist denn hier los? Weil da Menschen sind, die Gottes Weisheit in der Situation suchen. Gottes Lösungen suchen. So sind die besten Erfindungen schon entstanden. Ich habe einen Freund, der in der IT-Branche arbeitet und er hat wahrscheinlich auch schon viele solche Zeugnisse gehört. Der wusste nicht mehr ein noch aus und hat einen riesen Auftrag zu erledigen gehabt und er hat genau gewusst, ich kriege das nicht hin. Er hat einfach nicht die Lösung gefunden. Und er wusste, ich kann da jetzt noch ewig lang rumsuchen mit menschlichen Grips und Verstand und allem mein Fachwissen und so weiter. Irgendwie, das lässt sich nicht lösen. Und dann hat er alles ausgeschaltet, ist in sein Kämmerlein gegangen und hat Jesus sein Herz ausgeschüttet und hat gebetet und hat Gott gesucht. Und Gott hat ihm eine Lösung geschenkt, eine Erfindung geschenkt. Es wurde zu einer Erfindung. Also er hat irgendwas, irgendwie, ich kenne mich da nicht aus, irgendwie anders gemacht und dann lief das Ganze und hat es patentieren lassen. Wäre die Situation nicht gewesen, er wäre nicht an den Rand gekommen, er wäre nie auf diese Erfindung gekommen, auf diese Lösung gekommen. Und so nur so kommen auch Dinge hervor, die vielleicht vorher noch nie gedacht worden sind, die noch nie gegangen worden sind. Große Schätze, die Gott bereit hat. Ja. steckst du gerade drin? Was für Dinge gibt es in deinem Leben, wo du sagst, hey, das ist eine ideale Gelegenheit für Gott zu wirken? Wo brauchst du Gottes Weisheit? Das sieht bei jedem wahrscheinlich anders aus. Vielleicht könnt ihr mal auf die Bühne kommen. Ich glaube, es gibt grundsätzlich zwei große Wege, wie Gott handelt. Das eine ist, dass er selber eingreift und Dinge löst, was man auch Wunder nennt. Einfach sofort oder irgendwann, okay, manchmal braucht es auch ein bisschen, gibt es auch eine Durststrecke des Glaubens so. Das andere ist, dass uns Gott Dinge zeigt durch seinen Heiligen Geist. Und wir die Situation lösen durch seine Weisheit. Das zweite finde ich mindestens genauso gut wie das erste. Das erste, Gott greift ein. Halleluja, klasse. Das zweite ist, Gott redet zu uns. Wir tun's und wir sehen, wie es Durchbrüche gibt. Und erleben das. Und ich glaube, dass es jetzt einfach hier bei uns im Raum so viele verschiedene Dinge gibt. Und ich würde jetzt gern, dass wir da irgendwie mit zu Gott gehen. Und uns nach ihm ausstrecken. Vielleicht können wir einfach aufstehen miteinander. Ist es ganz verrückt. Manchmal wird es dann fast von meinem früheren Denken her, denke ich mir, sag mal, bist du ein bisschen, stimmt es noch alles bei dir? Weil ich mich ertappt habe in letzter Zeit, dass ich manchmal Gott gedankt habe für Herausforderungen. Habe ich mich echt ertappt dabei. Wie ich Gott gedankt habe, zum Beispiel für bestimmte schwierige Situationen, weil ich gedacht habe, oh danke Gott, da kann ich jetzt so viel dabei lernen. Und ich freue mich darauf, für das, was du vorbereitet hast. Und was wir miteinander erleben werden, du und ich und ich und du. Und danke, dass ich nachher besser dastehen werde als vorher. Das ist Fasten. Also menschlich ist es ein verrücktes Denken, stimmt das? Aber göttlich ist es, glaube ich, ich glaube, dass Gott es gut findet. Ich glaube, dass es genau so sieht, die Dinge. Und Vater, wir wollen dir danken, dass wir da alle miteinander unterwegs sind. Jeder steht da woanders. Und ich danke dir, dass du gesagt hast, Jesus, jeder Tag hat an seinen Herausforderungen genug. Und der Tag wird für sich selbst sorgen. Das bedeutet, du hast in jeden Tag schon deine Fürsorge hineingelegt. Du bist einfach gut. Und ich bitte dich, Heiliger Geist, dass du kommst. Du bist der Geist der Weisheit und der Erkenntnis. Vater, du hast gesagt, wenn uns an Weisheit mangelt, wir sollen einfach darum bitten und du gibst es uns gerne. Weil für jede Anfechtung, für jedes Problem, für jede Herausforderung ist deine Weisheit da. Sind deine Wege da, deine guten Gedanken da? sind deine Wunder da, sind deine Lösungen da, es ist dein Wort da. Der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von jedem Wort, was aus deinem Mund ausgeht. Danke für dein Wort hinein in die Situation. Fang doch mal an, eine Herausforderung in deinem Leben zu nehmen. Dir fällt bestimmt eine ein. 100 pro. Weil wer von euch hier im Saal, nee, ich frag mal so rum, wer würde sagen, ja, ich habe eine Herausforderung? Heb doch mal deine Hand. Okay. Ich glaube, wir werden keinen finden, der keine hat. Ja? Irgendwo hat jeder eine. Und freu dich drüber, wenn du gerade keine so große hast, ist auch voll okay. Aber viele haben auch richtig große Herausforderungen. Und jetzt nimm die doch mal und fang doch mal an, Gott zu danken für seine Lösungen in deiner Situation. Okay? All das, was dir so kommt. Fang ihn einfach mal an, dafür zu danken. Für seine Lösungen. Dass er in dieser Situation in Kontrolle ist. Dass er gute Gedanken hat, gute Wege hat. Für seine Weisheit. Dass er dich da reingestellt hat und dir das sogar zutraut. Es kann auch mit Finanzen zu tun haben. Dass Gott dir, dass du nicht weißt, nicht mal ein- oder ausweist wegen Geld, Schulden oder so. Fang an, Gott zu danken, dass er Lösungen hat. Es kann was zu tun haben mit Beziehung, in der Familie, in der Ehe, mit Verwandten, Eltern. Danke ihm auch für diese Schule, die irgendwie da drin steckt, in dem, dass du selber auch so viel lernen kannst. Aber danke ihm auch, dass er gut ist. Nur gut ist. Auch in deiner Situation. Danke ihm auch, dass er dir Weisheit geben wird. Er gibt sie dir. Im Jakobusbrief steht, er gibt gerne. Er gibt gerne. Jeder, der um Weisheit bittet, er gibt gerne. Er macht niemand einen Vorwurf. Gott macht dir keinen Vorwurf oder so für die Situation. Er sagt, hier ist meine Weisheit. Hier ist meine Lösung. Hier sind meine Wege. Hier sind meine Gedanken. Hier ist mein Eingreifen. Und bitte im Glauben, im Vertrauen, dass es dir gibt. Und entscheid dich zur Freude. Sag, Jesus, ich will mich freuen. Und zwar freuen, weil ich weiß, du hast eine gute Lösung. Und du wirst eingreifen. Und du wirst Dinge gut machen. Einfach deswegen entscheid dich zur Freude. Manchmal ist es gut, über Dinge zu lachen. Das ist wirklich gut. Aus Gottes Sicht kannst du über manches einfach lachen. Weil du einfach weißt, hey, im Anbetracht dessen, was ich alles mit Jesus habe und wie was er alles für mich bereitet hat und was er mir schon alles geschenkt hat und was er schon alles getan hat, ja, hey, was ist dann diese Sache? Was ist dann diese Sache? Ich hab einen Bekannten, wenn der für Kranke betet, der hat einfach so eine Angewohnheit, der fängt immer an zu lachen. Und zwar richtig zu lachen. Und das ist natürlich ultra peinlich, wenn jemand richtig schwer krank ist. Und da fängt er an zu lachen. Aber der lacht nicht Person aus oder irgendwas, versteht ihr? Sondern der lacht und freut sich darüber, dass Gott eingreift. und lacht das über diese Situation praktisch, versteht ihr? Weil die Freude am Herrn ist unsere Kraft, unsere Stärke und interessanterweise werden so viele Menschen geheilt. Weil du kannst jammern und beten, ja, aber besser ist es, Freude haben und beten. So viel besser, weil es ist eine Haltung des Glaubens. Und da gibt es viel mehr Durchbrüche. Da passiert so viel mehr. Das erstaunt euch, gell? Deswegen hast du aufgehört zu spielen. Oh ja, Vater im Himmel. Ich bete, dass du uns ansteckst mit deiner Freude und richtig infizierst mit diesem Glauben. Diesem Glauben, der die Welt überwunden hat. Der Sieg ist, der die Welt überwunden hat. Oh ja. Mir kommt so stark auch auf der Psalm 1, wo steht, dass wir unsere Lust haben an seinem Wort, an seinem Gesetz, darüber nachsinnen, Tag und Nacht. Und dann sind wir wie so ein Baum, der an Wasserbäche gepflanzt ist. Egal wie es drumherum aussieht, auch wenn es Dürre ist drumherum oder so, egal wie es aussieht, wir werden Frucht bringen. Zu seiner Zeit. Ja, das ist das Programm für dein Leben. Das ist das Programm für dein Leben. Kannst du das glauben? Ja? Kannst du das glauben? Kannst du das für dich annehmen? Ich weiß, wir sind jetzt, jeder Einzelne von uns ist jetzt auch herausgefordert und sagen, ja, ich fange an, da drin zu leben. Aber ich glaube, dass der Heilige Geist gerade jetzt was getan hat und was tun wird. Auch wenn wir jetzt Jesus preisen und wenn wir ihn jetzt anbeten. Weil jetzt haben wir allen Grund, Jesus anzubeten, egal wie die Umstände sind, ja? Mit ganzem Herzen, mit ganzer Kraft, mit allem, was wir sind. Die Siege Gottes sehen oft so anders aus. Ein paar Mal um eine befestigte Stadt rumgelaufen, dann nochmal und dann haben sie laut gerufen und Jericho ist zusammengestürzt. Der König Josaphat zieht in den Krieg. Das, was er macht, ist, obwohl die Feinde viel größer waren als wie seine kleine Armee, er schickt die Musiker voraus und sagt, singt, spielt Gott, singt zu ihm, jubelt zu ihm und so weiter und so fort. Und der Herr schlägt die ganze Armee und bringt Verwirrung in die Reihen des Feindes. So macht Gott es. Das ist Gottes Art. Und ich würde sagen, deswegen beten wir ihn jetzt an, oder? Preisen ihn, jubeln ihm zu und freuen uns einfach an dem, was er tun wird und was er tut und was er vorbereitet hat, wer er ist und so weiter und so fort. Amen.